Artists for Artists. Tanztendenz München. Engagement für den zeitgenössischen Tanz. Side Talks. Reden wir über Tanz. Der Tanztendenz-Podcast. Christoph Winkler im Gespräch mit Journalistin Theresa Hofmeister.
Ich habe zum Einstieg, damit wir irgendwie ein bisschen warm werden miteinander, so Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Und da wäre es schön, wenn du einfach ohne Kommentar einfach losschießt, welches von den beiden Entweder-Oder auf dich eher zutrifft. Ich fange einfach an. Ballett oder Oper?
Weder noch.
Sonne oder Mond?
Beides.
Urlaub oder Arbeit?
Eher Arbeit.
Die Farbe Gelb oder die Farbe Rot?
Beides.
Barfuß oder Schuhe tragen?
Schuhe. Schuhe tragend.
Gestern oder morgen?
Mit einem Bein gestern, mit dem anderen im Morgen.
Klassische Musik oder Techno?
Beides.
Utopie oder Realität?
Gesunde Mischung.
Maximalismus oder Minimalismus?
Je nachdem, nach Budget.
Ich habe in der Recherche im Voraus über dich gelesen, dass du mal auch gesagt hast, oder was ja auch gerade generell ein großes Thema in der Kunst ist, dass man diesen westlich zentrierten, eurozentristischen Blick auf die Kunst versucht zu brechen und da Grenzen einzureißen. Blöd gesagt bist du aber ja eigentlich das Prototyp von einem alten weißen Mann, sage ich jetzt mal. Ja. Was ist deine Motivation dahinter und was befähigt dich vielleicht auch dazu, im Gegensatz zu anderen, diesen Blick zu verändern in deiner Arbeit?
Ja, diese Schlagwörter, die sind ja sozusagen ideologisiert, ne? Also gerade so alte weiße Männer, das sind das so soziologische Beschreibungen und das war mal ganz gut gemeint. Dann fällt das sozusagen in eine Medienlandschaft und wird völlig verdreht und, ne, und verkürzt dargestellt. Diese Zuschreibungen spielen eigentlich keine Rolle, ja. Also ich arbeite seit 20 Jahren, sind bei mir also eine ganze Menge schwarze Menschen schon immer dabei, ne? Ohne jedwede eher identitätspolitische Agenda. So, und meine Erfahrung ist natürlich da auch eine ganz andere. Wichtig für jeden Menschen, sozusagen jeden Tänzer, ist ein ordentlicher Vertrag, eine gute Bezahlung, dass man nicht rumschreit und dass man sozusagen gegenseitig Vertrauen aufarbeitet. So, wenn das gegeben ist, ja, noch nie jemand hat zu mir gekommen und sagte, wir wollen über dieses Thema hier nicht sprechen oder du darfst nicht über dieses Thema sprechen, sondern im Gegenteil, wer, wenn nicht wir, sollen denn über solche über Themen sprechen, ne? Also wer, wenn nicht wir, sollen denn zusammenarbeiten, ne? Und selbstverständlich ist zum Beispiel, wenn ich einen Jungen, wie zum Beispiel Robert Sapir, der momentan in Pina Bausch Fellowship hat, der kommt als ganz, ganz junger Mann, als ganz junger Tänzer. Natürlich möchte der auch gerne und braucht es auch, dass man sagt, okay, du kannst auch sagen, von wo ich komme und ob das besser ist oder nicht, ohne dass ich hier eine identitätspolitische Verwirrung kriege. Mhm. Ja, also das, wie gesagt, ich habe ja über die Jahre, ich habe teilweise auch Black Casts. Ja? Und wenn dort wenn ein Übergriff oder irgendwas, das würden die dann schon sagen. Ja, also das ist aber, wie gesagt, in der täglichen Arbeit spielt das gar keine Rolle. Das wird eben oft außerhalb sehr politisiert, mhm, und so. Ich kann das sagen, bei uns hat das noch nicht, ist das nicht irgendwas, was jetzt uns so groß umtreibt. Ne?
Also versucht ihr dann auch eher so ein Form von Safe Space für Menschen in erster Linie zu sein, egal welche
Safe Space ist
Identity,
schon,
welche
Safe
Kamera.
Space ist schon westlicher Kulturimperialismus. Ne? Also das, diese, man muss da wirklich sehr, sehr vorsichtig sein. was ist ein Safe Space, also was ist sozusagen, was soll das sein? Ne? Ich kann nur sagen, dass zum Beispiel afrikanische Künstlerinnen, quasi Tänzerinnen, dann in westliche Projekte eingeladen werden. Und dann gibt es halt die Runden und Antidiskriminierungsworkshops, wo sie verpflichtet sind, teilzunehmen. Und wozu zum Beispiel sie sich aber total unwohl fühlen. Mhm. Und da soll ein Safe Space für die Produktion geschaffen werden. Und letztendlich wird eigentlich nur eine postkoloniale Haltung repetiert, ne? Also wiederholt, indem nicht gesagt, ihr bleibt jetzt bitte hier. Und dem Menschen ist das oft unangenehm, weil er sagt, du, Christoph, after 10 minutes, all the white people start crying. That is embarrassing a bit. Ne? Also das genau, Safe Space, ich brauche ein gutes Arbeitsumfeld. Da würde ich als ein gutes Arbeitsumfeld. Meine Eltern haben eine Baufirma. Na, sie haben jahrelang die Wirren der Wende und alles überlebt. Wie haben sie das gemacht? Indem sie ihre Leute ordentlich behandelt haben. Indem sie ein ordentliches Gehalt bezahlt haben, nicht rumgeschrien und so weiter. Und let them participate. Na, das ist der Safe Space. Mhm. Na, darüber hinaus kann das in dem einen oder anderen Zusammenhang sinnvoll sein. Ja, das will ich gar nicht vorausstellen, aber in unserem sozusagen, bei unserer Arbeitsstruktur, die seit 25 Jahren sehr, sehr international sind, wo sehr viele verschiedene Menschen und aufeinandertreffen, würde ich nicht sagen, das ist ein Safe Space. Ich würde das nicht so definieren, weil genau, das ist einfach einer, der ökonomisch und menschlich korrekt ist.
Ja, das hast du schön gesagt. Wir sitzen hier gerade ja im Schwere Reiter in München, wo du in den nächsten Tagen Einblicke in deine Arbeit und in dein Wirken geben wirst mit Performances und begehbaren Parcours, wie wir es so schön nennen. Wo fängt man da an als Choreograf mit so einem vielfältigen Werk, wie du es hast?
Naja, mit dem Mut zur Lücke. Ja, also ich habe in fast 100 Produktionen, also man kann das jetzt schwer sozusagen das in so ein Format fassen. Was wir gemacht haben, wir haben so eine Art Rumpelkammer von Christoph Winkler aufgebaut, in dem so ein paar Stücke abgebildet sind, quasi über Poster, Fotoausstellungen, die vielleicht so unabhängig von den Tanzproduktionen nochmal so Schlaglicht werfen, auf was sozusagen wir gemacht haben, was möglich ist. Also sind quasi Projekte, die im sozialen Raum sich andocken, sind eben Projekte, die quasi versuchen, über sozusagen die postkoloniale Situation weiterzuentwickeln. Sozusagen Rekonstruktionsprojekte, genau, und um einfach so paradigmatisch ein paar von denen zu nehmen, die ich dann oder die wir dann live auf der Bühne noch ein bisschen kontextuieren und ich vielleicht dazu noch ein paar Worte sagen werde. Mhm.
Was würdest du sagen, ist so ein bisschen die Essenz deiner Arbeit? Bist du da dem Ganzen näher gekommen, als du das jetzt das Konzept hierfür irgendwie dir überlegt hast? Gibt es so einen roten Faden, der sich durch dein ganzes Werk zieht? Irgendwelche wiederkehrenden Elemente?
Naja, es gibt, für mich ist das so relativ klar. Ich habe ein und zwei Entscheidungen getroffen in meiner künstlerischen Karriere, die sehr bewusst getroffen ist. Ich bin einmal sozusagen ausgestiegen aus dem Festival und vom Markt des Zirkus. Das heißt, ich habe vor 20 Jahren aufgehört, DVDs an irgendwelche Festivale zu schicken und habe gestoppt, quasi diese Art Selbstvermarktung und dieses seinen Fuß reinkriegen in diese Festivalszene aus den Gründen sozusagen, dass es sich für mich als sehr, sehr schwieriges Umfeld wahrgenommen habe. Genau, das war so eine Entscheidung. Das würde für viele, also viele haben zu mir damals gesagt, das ist ja künstlerischer Selbstmord und so. Aber here we are. Ja, ich habe daraufhin eine Produktionsstruktur und eine Arbeitsweise eben aufgebaut, die versucht hat, etwas zu etablieren, eben außerhalb dieser Zirkel. Ne? Und der Grund, warum wir internationaler sind als internationale tourende Produktion, ist einfach, dass wir über die Tänzer, über die Leute versucht haben, einen fairen Umgang, ne? Also eine Inklusion und Partizipation, also wirklich durchzuziehen. Ne? Und das hat dann letztendlich dazu geführt, dass, genau, dass wir zum Beispiel eben so sind, wie wir sind jetzt.
Mhm. Auch in der Auseinandersetzung mit deinem eigenen Werk, jetzt auch in der Rückschau, würdest du sagen, du hast in deinen Stücken einen eigenen Stil, der irgendwie, dem du treu bleibst? Oder bist du jemand, der sagt, vor jeder neuen Produktion, ich fange bei null an und ich erfinde mich jetzt wieder komplett neu und mache einfach hier Sense und baue darauf neu auf?
Nein, also so ich-zentriert würde ich gar nicht sein mehr. Also das war vor dieser Entscheidung. Vor dieser Entscheidung habe ich einfach auch aufgrund von Unwissen, ich komme aus Ostdeutschland, habe nicht so viele Beispiele gesehen für, wie Choreografen mit Tänzer arbeiten. Ich dachte sozusagen, die geben das immer vor. Dann habe ich das gelernt, 2 Jahre ins Studio gegangen, habe das gelernt, Schritte zu machen. Und das habe ich dann eben vorgegeben. Und das hat eigenartigerweise wahnsinnig gut funktioniert. Hat mir die ersten so called 15 Minutes of Fame verschafft. Also, dass da plötzlich jemand war, der mit so einer ganz eigenen Formsprache auftrat in der freien Szene. Mhm. Und dann kamen sozusagen die Festivale und die größten von Impulse Dance bis Maison de la Danse alle angeflogen und wollten den nun haben. Na, und ich selber habe aber gemerkt, dass es eigentlich eben, ich konnte es damals noch nicht so genau beschreiben, aber ich habe gesagt, es geht hier gar nicht um mich. Es geht um die Box und das Label, was jetzt gerade dieser ostdeutsche, na, gewichthebende Judoka, Hip-Hop-Typ, und der macht jetzt plötzlich so eine filigranen kompositorischen Choreografien und immer politisch. Den müssen wir hier haben. Mhm. Ne? So, und genau, nach dieser Entscheidung eben habe ich gesagt auch, ich choreografiere nicht mehr für andere Menschen. Also ich habe sozusagen, ich möchte meine stärkste Waffe, weil das funktioniert ja sehr gut, ne? Mein stärkster Trumpf sozusagen, den lasse ich in der Tasche, und wir bauen uns eine Arbeitsstruktur auf, die eben sagt, ich arrangiere, aber alles, was auf der Bühne getanzt wird oder dargestellt wird, kreiert ihr.
Das nimmt ein bisschen meine nächste Frage vorweg, weil ich wollte dich eigentlich jetzt gleich fragen, wie du das Verhältnis zwischen TänzerInnen und Choreografen siehst. Ob die TänzerInnen nur die Ausführenden sind von deinen Ideen, dem, was du konzipierst, was in deinem Kopf an Bild entsteht, oder ob da auch die TänzerInnen frei sind, sehr viel eigene Kunst mit einfließen zu lassen.
Genau, also das ist eben diese Teilung, die ich angesprochen habe, die ist auch konsequent. Ne? Das heißt sozusagen, alles, was dort getanzt wird, wird von ihm oder von denjenigen hergestellt. Jeder auf seine Art und Weise. Das heißt, ob sie nun ein eiskalter zeitgenössischer Tänzer aus dem Westen sind oder ein traditioneller Tänzer aus Uganda, jeder löst diese Aufgaben oder auf seine Weise. Und ich trete eigentlich mit meinem Formwillen immer einen Schritt zurück. Mhm. Immer. Ne? Aber wie so oft im Leben ist das ja, man macht ein Leben zurück, macht eigentlich 2 Schritte vorwärts. Ne? Weil ich könnte natürlich gar nicht choreografieren, afrikanischen Tanz. Fehlt ja völlig der Erfahrungshintergrund. So, also gebe ich ihm die Verantwortung darüber und sage, das müsst ihr, ne? Und ich weiß genug darüber, über Tanz, wie man das arrangieren muss. Und es ist nicht so, dass wir jetzt ich dann irgendwas abgreife, sondern es ist halt schon ein Prozess. Darüber hinaus wären die Stücke auch immer. Also es ist selten, dass ich zu Hause irgendwas hinschreibe und dann jemanden anrufe, sondern meistens wissen wir, also sind Stücke für Leute gemacht. Also es sind bestimmt zu 70% sind oft für Leute gemacht. Ne? Ich habe ganz viele sogenannte Biopics, gerade über Menschen aus dem Global South, ne? Wie man so sagt, wo es darum geht, ihre Geschichte zu erzählen. Mhm. Und ich eigentlich sage, okay, ich schaffe den Rahmen, dass deine Geschichte verstanden wird und dass sie unterhaltsam ist. Aber darüber hinaus basiert das auf deiner Geschichte. Mhm. Ne? Und das ist so, dass wir zum Beispiel mit Aloali Tapu, das ist ein aus neuseeländischer Tänzer, Samoa, und ich habe ein Solo mit ihm gemacht, Urban Soul Café, und er nimmt nachdem das Jahr abgespielt wird, nimmt er das Solo und macht es für seine Community nochmal. Er ändert die Perspektive. Hier hat er uns erzählt, wie es ist für einen braunen Mann sozusagen, wie er zum Tanz kommt und wie das so ist. Und da macht er sozusagen, wie es hier war. Da ändert die Perspektive. Und das machen wir eigentlich. Das ist genau. Auch was wir hier sehen, Come Out, was ich mitgebracht habe, dann so als Stück, das haben dann Ritwan und Femi sozusagen in einer eigenen Version in Lagos, machen die das dann. Das heißt sozusagen, die können mit den Sachen und die Dinge, die sie da erarbeitet haben, ist auch legally, also es ist ihrs, und sie können das machen, ne? Sie können das benutzen und so, genau. Das, also es gibt jetzt da, genau, das ist die Grundvoraussetzung, warum das dann eben auch so funktioniert. Mhm. Also diese Partizipation, na, nicht rumschreien, gut sein, ist eben, das muss man nur wirklich umsetzen. Und ich weiß und ich höre, dass es komischerweise eben weit davon entfernt ist. Es ist nach wie vor, Leute Projekte anfangen und wissen nicht, was sie kriegen. So, und das ist irgendwie doch noch ein Problem ist, wo man meinen würde, so, ach, diese Grundsachen sollten doch irgendwie geklärt sein mittlerweile, sollte jeder verstanden haben. Ja. Aber es ist nicht.
Ja, ich glaube, es ist eine große Frage, was das Ego von KünstlerInnen angeht. Also das ist doch eher unkonventionell, würde ich jetzt mal sagen, oder ungewöhnlich, jemanden zu treffen in der Kunstszene, der ja davon lebt, sich selbst zu präsentieren und nach außen zu tragen und auch als Marke zu verkaufen.
Genau. Das ist im Westen, musst du halt immer sagen, ich. Ja. Ja? So, das hat mich genervt.
Ne? Man darf also nicht hinter seiner Kunst zurücktreten. Genau.
Du musst der Autor sein, das ist ganz, ganz wichtig, die Autorschaft. Ne? Das beruhigt sich ein bisschen vor dem Hintergrund, wie gesagt, der postkolonialen Erfahrung oder auch im asiatischen Raum, wo das natürlich ganz anders ist. Ne? Wo man sagt, hey, man kann noch mal machen. Ne? Ja. Auch zu Bachs Zeiten war das ja kein Problem, noch mal so ähnlich zu komponieren. Heute muss man sich, um in diesem Markt Fuß zu fassen, möglichst formal unterscheiden von seinem Competitor, also von seinem Kontrahenten oder Kollegen, wie auch immer. Aber letztendlich ist es ja eine Competition und alle spüren das ja auch. Und man alle sind ja auch unglücklich.
Auf gar keinen Fall vergleichbar sein, habe ich das Gefühl. Genau. Ja. Aber verstehst du dich dann eher als Konzeptkünstler quasi, der hinter den Konzepten und den Rahmenbedingungen, die du schaffst, zurücktritt und quasi nur noch kuratierst in der Form die Personen mit ihren Geschichten?
Naja, Kuratieren, ich bin schon sehr, sehr nah dran. Ne? Also ich bin schon sehr, sehr drin. Das ist jetzt einfach. Über die Jahre habe ich eben in den verschiedenen Bereichen doch relativ viel Erfahrung. Und mit der Erfahrung gehe ich dann rein. Ne? So, und versuche das halt immer trotzdem. Also ich kuratieren, ist es, ich tue meinen Teil der Arbeit. Ne? So, also wir wissen, wenn ich ihnen was vorstelle, wenn ich sage, so und so, ne, dann wissen sozusagen, sie können sich darauf verlassen, dass Recherche erfolgt ist, ne, oder dass sie dann entweder Teil der Recherche sind. Ne. Und genau, also ich versuche sozusagen einfach meinen Teil zu übernehmen. Der ist projektabhängig sehr unterschiedlich mitunter. Ne. Also manche Projekte erfordern mehr Vorarbeit von mir, manche weniger. Manche sind klar. Also zum Beispiel Songs and Dance About the Weather, das Aktuelle. Ich wusste zum Beispiel, dass einer der Tänzer, dass seine Mutter eine Regenmacherin war. Mhm. Ja, und er hat mir das erzählt und wir haben lange drüber über Rainmaking gesprochen. und so. Also und mit diesem Wissen, eigentlich müssten wir das weiter ausbauen und na, dann fährt er hin, macht ein Interview, dann hören wir das Interview und dann gibt es sozusagen das nächste. Ne? Und genau, in dieser Art und Weise kommen die Stücke so zusammen, so also Puzzles fügen sich.
Mhm. Ne? Lebt sich das ineinander. Deine Arbeiten sind, oder zumindest werden sie auch von außen, auch als sehr politisch wahrgenommen. Gerade jetzt auch das mit dem Environmental Dance, was du machst, dieses Projekt. Inwiefern findest du, muss Kunst politisch sein, um eine Relevanz zu bekommen in der Rezeption auch?
Naja, ich würde unterscheiden zwischen dem Genrebegriff politische Kunst. Also das ist es, glaube ich, nicht, was wir machen. Aber so eine Art Bewusstsein, also ich sage immer lieber Zeitgenossenschaft. Mhm. Na, also eine gewisse Zeitgenossenschaft. Irgendwie hat das bei mir schon immer eine Rolle gespielt. Also ich habe relativ zeitig zum Beispiel ein Stück über Israel-Palästina-Konflikt gemacht, was tatsächlich als Stück funktioniert hat. Mhm. Na, ich weiß auch nicht warum. So, also das hat mich bewegt und na, wir haben eine Form gefunden, dass wir auch darüber sprechen können, in einer Form von Widmung. Also trotzdem ist das, was du gesehen hast, nicht notwendigerweise eine politische, also eine politische Genre oder das Theater, Genre, Ästhetik des politischen Theaters. Mhm. Ne? So, was ich schon also als wichtig erinnere, sind eben Strukturen aufzubauen. Wie strukturiert man zum Beispiel Environmental Dance sozusagen? Was bedeutet denn das, wenn man jetzt wirklich eine Arbeitsstruktur sieht, die die lokalen Communities auch stärkt? Indem wir jetzt nicht nur Tänzer abgreifen, die nach Deutschland bringen, dann machen wir was Schönes und dann fliegen sie wieder zurück, sondern wie kann man machen, dass das eben auch einen Impact auf die Community hat? Und Environmental Dance ist im Prinzip mein Geld, das wir an die Welt schicken. Ne? Mhm. Und das ist Projektgeld, quasi, was ich erhalte, was wir aber über so einen Modus sozusagen mit einer jeweiligen lokalen Gruppe teilen. So. Mhm. Und die arbeiten sozusagen unabhängig dann ihre Projekte. Und also das ist eher, dass man momentan das größere Interesse sozusagen, genau. Wir haben da so ein Schlagwort entwickelt, das ist furchtbar schlagworthaft, aber es stimmt trotzdem, beschreibt es ganz gut, sustain and decolonize. Mhm. Also sowohl für die eigene Arbeit, wie kann man das machen, dass das wirklich nachhaltig ist, wie kann man in der Kurzlebigkeit der freien Szene, ja, in dem ein Überangebot von Produktionen herrscht, was bedeutet da Nachhaltigkeit eigentlich und wie kann man es eben wie kann man es eben mit Akteurinnen außerhalb des westlichen Kulturkreises wirklich einen Modus finden, in dem man wirklich teilt, ne? Ja. Und Teilhabe auch gewährleistet.
Also findest du, dass Kunst das richtige Mittel ist oder dass Kunst auch die Kraft hat, auch wirklich was zu verändern, wenn man jetzt mit diesem politischen Gedanken im Hinterkopf weiterdenkt, dass man wirklich diese zeitgenössisch relevanten Themen behandelt in der Kunst? Meinst du, das hat wirklich einen Impact auf unser Hier und Jetzt?
Naja, die meiste Kunst auch im visuellen Bereich oder die ist ja sehr, sehr politisiert. Ne? Also sie kriegen ja halt gar keinen Master mehr, wenn sie nicht irgendein politisches Thema so. Was mich eher so mehr interessiert, sind tatsächlich so natürlich sozusagen hat die Kunst einen begrenzten Radius, ne? Aber im Moment der Performance, und dafür kann ich ja nur sprechen, im Moment der Performance kann sich eine Wirkung entfalten. Und sie kann natürlich sozusagen wie sowas wie bei Environmental Dance ist dann eben wirklich, dass man plötzlich eine Verbindung hat mit einer mongolischen jungen Choreografin, die dort arbeitet, mit der jungen indischen, mit einer Gruppe in Patagonien. Also plötzlich macht man Verbindungen auf, ja, und man sieht sozusagen, wo man wir sind ja keine riesengroß, mit den riesengrößten Budgets, ne? Dass man doch mit relativ überschaubaren Summen doch einen Impact machen kann und so ein ganz, ganz kleines bisschen Gerechtigkeit. Ein ganz, ganz kleines bisschen.
Ja, gehen wir jetzt mal mit unserem Blick von dem Internationalen, wo man mit wenig vielleicht auch schon viel erreichen kann, weg, zurück nach Deutschland. Wie schaut es denn da gerade aus in der freien Szene?
Naja, diese freie Szene hat sich sozusagen sehr, sehr gut entwickelt in den letzten Jahren. Das ist also eine Erfolgsgeschichte, wenn ich denke sozusagen, wo ich angefangen habe oder noch so 5 Jahre davor, war es ja durchaus üblich, den Choreografen keine Gage zu zahlen, weil man der Meinung war, ihr liebt eure Kunst, das sollte doch reichen. Und also sie haben sind sehr viel infrastrukturelle und sehr viel Programme aufgesetzt worden und sehr viel auch Lobbyarbeit gemacht. Ich habe also wahrscheinlich Monate meines Lebens in Arbeitsgruppen verbracht und auch Kulturlobbyismus betrieben. So dass wir jetzt eine Situation haben, dass entscheidende ästhetische Impulse schon aus der freien Szene kommen in den letzten Jahren, aber sich halt in der Verteilung sozusagen zu den Stadttheatern und den institutionalisierten Häusern, ist einfach ein gigantischer Unterschied. Mhm. Ja, also, und da muss man natürlich, wenn man sich sowas, die Geschichte des Staatsballetts Berlin in den letzten 20 Jahren ist, was eine einzige Katastrophe ist. Mhm. Ja, nun muss man sich schon mal fragen, sozusagen, wie lange soll das noch so weitergehen? Wie lange sollen diese Flaggschiffe sozusagen noch gestützt werden in dieser Art, ohne dass sie jemals sich evaluieren müssen? Das ist also sozusagen, wie lange will das Bürgertum, das Großbürgertum das noch stützen, sozusagen? Und ich bin da so ein bisschen der. Man sagte mal, ja, führt bitte keine Neiddebatte und müssen wir nicht, ne? Nur die müssen teilen. Mhm. Das ist, also ich werde für meine Arbeiten seit fast 30 Jahren evaluiert, jedes Jahr. Jede meiner Anträge gehen durch Juries, ja. Wenn ich Mist baue, dann kriege ich kein Geld. In das Staatsballett sozusagen 8 Jahre hintereinander eine Katastrophe hinlegt, kriegt das weiter Geld. Also es muss einfach gleiches Recht für alle. Es muss evaluiert werden und dann muss im Zweifelsfall auch mal gesagt werden, jetzt reicht's.
Ja.
Na? Und ihr habt den Auftrag, hier für alle Menschen Kunst zu machen. Wo sind denn die urbanen Tänzer? Wo sind die Hip-Hop-Tänzer? Wo sind die denn alle? Ja? Mhm. Sind die im Publikum? Sind die auf der Bühne? So. Und da passiert einiges, aber es ist natürlich längst noch nicht da, wo es sein sollte. Ne?
Daran anschließend die letzte Frage, wenn du eine Utopie für die freie Szene entwerfen dürftest, wie sähe die aus?
Ich würde sozusagen als erstes, glaube ich, müsste man die Mittel verdoppeln. Na? Also ohne das brauchen wir gar nicht anfangen. Mhm. Na? Ich würde schon auch applaudieren, dass die freie Szene sozusagen in eine Art Eigendiskurs geht und sagt, okay, wie viel können wir vom Souverän erwarten? Also wie viel zeitgenössischen Tanz braucht diese Gesellschaft? Ja, also wie viel Performance-Kunst braucht diese Gesellschaft? Mhm. Und für wie viel soll sie auch alimentieren? Ne? Also weil dieses Verhältnis sozusagen, dass der Souverän sagt, pass auf, ich gebe dir das Geld, weil ich Tanz gern mag und weil ich damit möchte, dass du dich mit Themen auseinandersetzt, die mich dann anregen, weil ich die Zeit nicht habe, weil ich muss Brötchen backen, Karottes bauen und was weiß ich. Ne? Also diese Verabredung und dass diese Verantwortung auch klar ist in der freien Szene sozusagen, sagen ja, das ist hier kein Selbstläufer, ne? Sondern das ist eine Abmachung. Und ich sehe momentan, glaube ich, in gewisser Weise, ich glaube, das sehen alle, ist in gewisser Weise ein bisschen eine Überproduktion im Zusammenhang nicht nur freie Szene, auch Häuser, ne, die sozusagen mit vielleicht mit einer schwindenden Bedeutungsverlust ist, klarkommen müssen und irgendwie als Reaktion immer mehr, immer mehr. Ja. Und ich sehe jetzt, dass die Ersten auf die Bremse treten, zu Recht. Und also eine Utopie wäre sozusagen für die freie Szene, dass wir das Erreichte konsolidieren, dass die Kulturpolitik sagt, okay, da sind jetzt Leute, die machen das seit 30 Jahren, die haben alle Preise gewonnen, die es in diesem Land gibt, mehrmals. Den müssen wir jetzt, und die gehen nicht weg, die kommen nah, die sind da, so, und die haben dieses Land befruchtet. Dass man dacht, jetzt sorgen wir dafür, dass die ihr Berufsleben zu Ende machen können. Und wir sorgen dafür, dass es eine Gerechtigkeit zwischen den Generationen gibt, dass es Einstiegsförderung gibt, Mid-Career, Established oder na, langjährig in den Szene arbeitende, sozusagen, dass das anerkannt wird und dass man da nicht jedes Mal bei Null anfangen kann. Und für die freie Szene selber würde ich eben immer sagen, diesen Reflexionsprozess immer sagen, immer aufrechterhalten, okay, was gebe ich zurück dafür?
Ja.
Ja, also was kommt von mir und welche Themen bearbeite ich auch, die vielleicht für die Gesellschaft eine Rolle spielen?
Ja, ich mag den Gedanken von diesem Gesellschaftsvertrag. So, jeder gibt sein Ding und bekommt dafür und braucht aber halt auch eine Basis, auf der man aufbauen kann. Und der Gedanke, wie viel freie Szene, wie viel Tanz, wie viel Performance braucht meine Gesellschaft eigentlich?
Genau. Ja, so. Das ist auf jeden Fall ein Thema. Denn momentan wird zum Beispiel, das ist also ein Anliegen von mir, wird Nachhaltigkeit sehr, sehr eng diskutiert. Nachhaltigkeit heißt dann, wie oft bist du geflogen?
Mhm.
Ja, Nachhaltigkeit, aber was nützt dir sozusagen, wenn du eine klimaneutral produzierte Tanzstück hast, was dann 5-mal gespielt wird?
Ja.
So, das ist nicht nachhaltig, ne? Und also man muss da schauen, sozusagen die Antennen aufmachen und einen weiten Blick haben und auch eben zu sehen, okay, welche Modelle auch im Ausland, warum gibt es nicht, dass zum Beispiel Produktionen, die mit Bundesgeld, dass die auch im Bundesland zu sehen, in den Bundesländern zu sehen sind? Warum gibt es da kein Netzwerk? Warum werden Tanzhäuser nicht verpflichtet, 20% der ihrer Produktion, die sie zeigen, mit bundesweit produzierten auszustellen? Also sozusagen eine Balance zwischen den kuratorischen Ambitionen, dem Zeigen der lokalen Szene, den internationalen Gastspielen, aber eben auch das, was lokal in anderen Ländern produziert wird. Und das immer noch weit von entfernt.
Dass man quasi auch Nachhaltigkeit nicht so im engen Sinne denkt, sondern auch auf eine Langfristigkeit hin. Weil also ich habe schon auch das Gefühl, in meinem Umfeld, Leute, die nachhaltig sein wollen, die treffen halt dann nachhaltige Kaufentscheidungen, die sehr kurzfristig sind. Einfach so im Moment gerade, das war nachhaltig, was ich getan habe. Oder ich ja, ich habe jetzt halt irgendwie auf den Coffee-to-go-Becher verzichtet und nehme lieber den Recap, aber nicht so langfristig gedacht, so wo liegt eigentlich mein Geld, bei welcher Bank, mit dem ich gerade meinen Kaffee gekauft habe und so weiter. Also es sind alles, man denkt immer so, man muss jetzt sofort was machen, was jetzt im Moment sich nachhaltig anfühlt, aber eben verliert dabei den Blick auf die Nachhaltigkeit in die Zukunft, auf die Nachhaltigkeit der Netzwerke der Menschen untereinander.
Ja, man, das ist halt ja, ist es immer eine sehr komplexe Sache und natürlich, man muss halt immer aufpassen, denn wenn man dann Moral reinbringt, dann wird das halt eben so schnell schwierig. Gerade im Verhältnis zu afrikanischen Künstlerinnen, die dann sozusagen, die müssen eben aus Lagos herfliegen. Na? Nun gibt es ja durchaus in der Tanzszene quasi die Stimmen, die sagen, ja, keiner darf mehr fliegen. Ne? Nun sind das aber so Leute, die in dem westlichen Kulturbetrieb 30 Jahre kulturelles Kapital angehäuft haben, die sagen, na, ich brauche nicht mehr fliegen. Ne? So, die wohnen aber immerhin noch in 100 Quadratmeter Wohnungen oder 80. Ne? Der Fußabdruck, auch wenn er einmal von Lagos fliegt, ist immer noch weitaus geringer als sozusagen, wenn ich hier 100 Quadratmeter mit meiner Frau und meinen zwei Kindern schön heize den ganzen Winter lang. Ne? Also da muss man halt immer aufpassen, quasi oft überlagern sich eben Diskurse, das sind durchaus Ambivalenzen, die müssen wir aushalten. Wir können uns eben nicht hinstellen in einer westlichen Industrienation, die 250 Jahre den Planeten verpestet haben und sagen, Freunde, wir aus Afrika holen wir jetzt keinen mehr, wir machen jetzt Diaspora. Na, wir nehmen die hier schon leben und so.
Sind ja genügend da.
Und es wird ja so geäußert auf höchster Ebene, ja, ne? Teilweise, wo man sich fragt, habt ihr den Schuss nicht gehört? Ne? So. Und genau, also es ist immer eine sehr komplexe Sache. Und mir würde schon reichen, diese Demut, dass wir als Individuum versuchen, da ein bisschen rumzustochern und Kaffee to go verzichten. Und ist alles super. Und mache ich auch die ganze Zeit. Aber man hat immer das Wissen sozusagen, okay, wir sind humble, wir wissen, na, es gibt keine moralische Superiorität daraus. Ne? Die kann es nicht geben und wir müssen halt immer mit ausgestreckten Armen hingehen und immer Angebote und immer offen sein und das nicht zumachen. Ne?
Was für wunderschöne Abschlussworte. Ja. Danke für das Gespräch. Ja. Danke, dass du mit uns heute dich unterhalten hast und so schöne Einblicke gegeben hast.
Mehr Podcasts und Interviews zu Tanz in München gibt es im TT-Mac auf www.tanztendenz.de. Gefördert durch den Verband Freie Darstellende Künste Bayern e.V. im Rahmen der Strukturförderung Förderpaket Freie Kunst mit Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst.